Das wird man wohl noch sagen dürfen. Ein Satz, den wir wahrscheinlich alle schon einmal gelesen oder auch gehört haben. Vielleicht ging es um die Klimapolitik von Greta Thunberg, um die Corona-Maßnahmen von diversen Politikern oder um das neueste Bikini-Bild einer berühmten Persönlichkeit. Immer mehr finden wir im Netz Hate Speech, sogenannte Hassrede. Was das mit den Betroffenen macht und wie man dagegen vorgehen kann, klären wir jetzt und hören dazu die Ergebnisse von einer Seminargruppe an der Hochschule in Aschaffenburg.
Ja, also das Thema Hate Speech hat in meinen Augen oder in unseren Augen noch nicht genügend brisant. Also es werden zwar vereinzelte Aktionen geplant, aber die laufen eher unter dem Radar. Wenn man jetzt beispielsweise eine Analogie zum Umweltschutz heranzieht, Greta Thunberg mit den Friday for Future Demonstrationen, da muss wesentlich mehr passieren. Also wenn man ein gesellschaftliches Thema hat, kann man auch etwas bewegen, also wenn man die Aufmerksamkeit darauf lenkt. Und mit Hate Speech sollte so etwas Ähnliches auch passieren.
Was zielführend ist, ist für mich vor allem, was umsetzbar ist, was irgendwie realistisch erscheint, sind vor allem Ansätze, zum Beispiel Transparenzberichte, die die Netzwerke erstellen müssen, vor allem zu vereinheitlichen, dass nicht zum Beispiel Facebook einen anderen Bericht abgibt als Instagram oder auch vor allem die Meldewege für die User zu vereinheitlichen. Das sind auf jeden Fall machbare, umsetzbare, realistische Dinge.
Ja, eine Forsa-Studie sagt auch aus, dass ungefähr 3/4 aller Internetnutzer davon betroffen sind. Und ich habe auch schon aus dem Bekannten- und Freundeskreis gehört, dass es Beleidigungen in sozialen Netzwerken gibt und sie auch davon betroffen sind.
Wir hatten ein paar Themen zur Auswahl und das war schon einer der ersten zwei, die ich ausgewählt hatte, weil es doch aktuell ist und uns auch persönlich trifft und noch treffen wird, weil es, das Internet, sage ich mal, immer sich wandelt. Und ja, gerade da man, glaube ich, eher zu früh als zu spät reagieren muss, bevor, sage ich mal, diese Normen, Verhältnisse oder Ethik im Internet zu sehr abdriftet, sage ich mal.
Das Spannendste war für mich tatsächlich, dass die Anonymität gar nicht so als kritisch betrachtet wurde, was ich selbst immer früher anders wahrgenommen habe. Also ich dachte immer im Internet anonym und dadurch geht das alles irgendwie viel einfacher, aber da standen relativ viele unserer Interviewpartner eher kritisch gegenüber. Das hat mich eigentlich am meisten überrascht.
Wir werden zukünftig nicht darum herumkommen, dass eine Art Internetverantwortungsgesetz entsteht. Also wir haben ja Analogien im Laufe unserer Arbeit gezogen zu anderen Rechtsgebieten wie das Umweltrecht oder das Rundfunkrecht. Und aber so etwas existiert noch nicht für das Internet. Und wir werden einen rechtlichen Normenrahmen für das Internet auch benötigen.
Herr Hofmann, Sie haben die Seminargruppe hier betreut. Ja, Sie waren praktisch die Ansprechperson. Dementsprechend freue ich mich jetzt sehr, dass Sie hier mit mir sitzen und mir einige Fragen beantworten werden. Warum gibt es denn überhaupt immer mehr Hate Speech?
Da fangen wir gleich mit einer schwierigen Frage an. Wir wissen es nicht genau. Dass es Hate Speech gibt, ist klar. Wir sind uns auch relativ sicher, dass es ein Phänomen des digitalen Wandels ist, ein Phänomen der Internetgesellschaft. Was von wem abhängt, wissen wir wirklich nicht genau. Es könnte sein, dass durch das Internet die Verbreitung von Hate Speech besonders leicht ist, besonders billig ist. Es kann sein, dass selbst exotischen Meinungen plötzlich sehr viele Leute zuhören und sich dadurch diese berühmten Echo-Funktionen bilden. Mhm. Weil viele Leute zuhören und einige antworten, schaukelt sich eine an sich völlig abwegige, exotische, beleidigende Meinung nach oben. Es kommt zu gegenseitigen Bestätigungen und das ganze Ding etabliert und verhärtet sich.
Mhm. Hat es Hate Speech schon immer gegeben und jetzt merken wir es erst?
Das gab es früher schon. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es früher schon massivste Beleidigungen der Menschen untereinander gab. Ich kann mir vorstellen, dass man früher auch gerne Mandatsträger beleidigt hat. Natürlich ist das so, aber diese Vorgänge waren früher relativ teuer. Wenn Sie etwa den Bürgermeister flächendeckend beleidigen wollten, dann mussten Sie Tag und Nacht in der Dorfwirtschaft sitzen, respektive viele Plakate kleben. Heute können Sie so etwas im Netz posten und im Prinzip liest es dann die ganze Republik. Und alle Gleichgesinnten lesen es mit und verstärken das.
Wer postet denn sowas überhaupt?
Tja, früher hätte man gesagt, Leute, die nichts Besseres zu tun haben. Ganz schwierige Geschichte. Also die Motivation, wir wissen es nicht. Auch hier das Große, wir wissen es nicht. Was sind die Motive? Es sind zum Teil, das ist offensichtlich, Abgrenzungsmotive. Man möchte sozusagen mit irgendwelchen Leuten nichts zu tun haben. Man setzt herab. Es ist zum Teil auch wirklich ganz eigenartig fehlgeleitete Hass auf irgendwelche mächtigeren Leute. Also da ist irgendjemand im Rampenlicht als Mandatsträger und plötzlich ist diese Person unglaublichen Anfeindungen ausgesetzt. Es sind natürlich Motive, die wir in der Anderartigkeit der Leute sehen. Das ist dieses klassische Rassismus-Sujet, wobei ich sagen kann, alle Leute sind verschieden, keiner ist gleich. Und das dann sozusagen umzumünzen in solche negativen Botschaften, ganz schwierige Sache. Mhm.
Angenommen, ich bin betroffen von Hate Speech, gibt es Möglichkeiten, wie ich mich schützen kann? Was kann ich tun?
Also es gibt mittlerweile eine ganze Reihe von Beschwerdestellen. Es gibt etwa die Beschwerdestelle des Internetverbandes, ECO. Es gibt Beschwerdestellen, die verschiedene Landesverwaltungen und die dazu passenden Strafverfolgungsbehörden, Landeskriminalämter, eingerichtet haben. Und ja, man kann eigentlich sagen, als Betroffener nur Mut. Es ist völlig klar, dass einige der Anfeindungen durchaus in so eine Art Peinlichkeitsebene hineinragen und man nicht immer sozusagen das offenbaren will, was da vorgeworfen oder diskutiert wird. Aber am Ende des Tages hilft tatsächlich, das zu offenbaren und zu sagen, was hier gerade läuft, ist ja psychische Körperverletzung. Was hier läuft, ist völlig unerträglich und da müssen wir mal ermitteln, von wem kommt das und wer greift das auf, und um einfach schlimmere Folgen zu verhindern.
Wenn Worte zu Waffen werden, Hate Speech kann jeden treffen. Auch unsere Kollegin Shannon Gerde hat das erlebt.
Also ich bin im TFP-Bereich tätig, das heißt einfach Fotoshootings machen, mit Fotografen kooperieren und die Bilder natürlich auch zu publizieren. Und da wird man sehr schnell auf das Körperliche reduziert. Und da ist es natürlich problematisch, dann ja von älteren Männern vielleicht auch angeschrieben zu werden, die einen dann einladen, ein Hotelzimmer nach München oder sonstiges. Und da habe ich zum Beispiel ganz klar die Grenze gezogen und gesagt, so geht's natürlich nicht. Und ich blockiere dann auch die Menschen, die haben dann keinen Zugriff mehr auf meine Bilder, mein Profil. Was ich für sehr wichtig empfinde, ist, Stimme zu erheben, auch wenn man sich in dem Moment vielleicht ganz klein fühlt. Aber man muss sich dessen bewusst werden, dass die Person anonym im Internet ist und dich persönlich vielleicht auch angreift. Deshalb Stimme erheben, hinter dem steht, was man da auch im Internet publiziert, für was man einsteht. Und ich zum Beispiel habe auch schon Strafanzeige erhoben, weil da einfach auch Grenzen überschritten wurden, die auch im realen Leben einfach nicht überschritten werden dürfen.
Herr Hofmann, ist es nicht auch so, dass diverse Plattformen, nennen wir Facebook, Twitter, sämtliche Plattformen, wo man kommentieren kann und eine Wertung abgeben kann, das ein bisschen unterstützen, dass Hate Speech aktuell so sehr boomt?
Naja, man nennt da ja immer die gleichen Plattformen. Es ist ja ungefähr eine Handvoll wirklich weltumspannenden großen Systemen. Und wenn man es historisch betrachtet, muss man sagen, wir sind vor einigen Jahren euphorisch gestartet. Plötzlich kann jeder seine Meinung sagen. Man ist nicht mehr auf diesen engen Kanal von ganz wenigen Presseorganen respektive die damit verbundene Leserbrieffunktion angewiesen. Free Speech, das ist das freie Netz. Oder als wir YouTube, da haben wir gesagt, jeder ist ein Fernsehmann plötzlich. Ja, jeder kann ein Video sozusagen für alle zur Verfügung stellen. Also diese große Freiheitsillusion. Plötzlich Vernunftoptimismus. Es werden sich nur vernünftige Leute melden. Es werden nur vernünftige Dinge gesagt werden. Das ist leider so nicht wahr geworden. Wir sehen halt leider Gottes mittlerweile eine ganze Reihe von Dingen, die man heute so in den gedruckten Medien oder in einem vernünftigen Rundfunkmedium nicht mehr sagen oder sehen wollte, könnte. Das ist einfach etwas, wo mittlerweile auch ganz klar Grenzen überschritten worden sind. Und interessanterweise ist es so, dass, ja, man kann sagen, die Branche selbst das satt hat. Ja, also die letzten Tage haben ja gezeigt, diese Werbeboykotts haben ja gezeigt, dass offenbar Werbetreibende sich in bestimmter Gesellschaft, in bestimmten Milieu nicht wiederfinden wollen. Und man muss mal sehen, wohin dieser gesamte Sinneswandel führt. Ohne Zweifel sind die staatlichen Stellen gefordert. Wir können es nicht einfach so in einer Selbstregulierung im Sinne von, da passiert ja schon was, abtun. Also da ist noch großer Handlungsbedarf.
Wir haben jetzt schon mehrmalig den Begriff Hate Speech genannt. Natürlich ist es auch wichtig, den zu definieren. Wo beginnt Hate Speech überhaupt?
Klar definiert ist es nicht. Ich würde durchaus auch hier eine Analogie bemühen, wo beginnt Körperverletzung? Ist schon Körperverletzung, wenn Sie jemanden aus Versehen anrempeln, auf den Fuß treten? Eigentlich ja. Und insofern gibt es da auch Grauzonen. Also nur jemanden en passant beschimpfen, ohne dass das große Reaktion tritt, nun denn ja. Aber wenn es da wirklich massiv in Richtung Vernichtungswillen gegenüber anderen Leuten geht und diese Leute dann subjektiv das als Verletzung empfinden, dann sind wir wohl dort, wo wir sagen müssen, da müssen wir was tun.
Jetzt stehen die Behörden oder die Strafverfolgung ja dann vor gewissen Herausforderungen, beispielsweise Anonymität, aber auch dieses Festmachen von Hate Speech. Also welche Dinge deuten darauf hin, worüber wir jetzt gerade gesprochen haben? Kann man da dagegen vorgehen?
Anonymität war auch hier nochmal historisch eine der großen Errungenschaften. Man fand das ganz besonders toll, dass plötzlich jeder unter einem Pseudonym oder völlig anonym seine Meinung äußern kann. Anonymität ist in der Tradition der Literatur eine ganz wichtige Sache. Es gibt immer wieder mal Veröffentlichungen, die kann man nicht unter dem Realnamen rauslassen, etwa weil es nicht zu der Autorenperson passt. Also ich würde jetzt als Verfasser von Gedichten etwa merkwürdig rüberkommen. Zum Beispiel. So, und diese Anonymität hat man auch hier eingebaut, fand das ganz toll und plötzlich fällt uns das auf die Füße, weil hinter der Anonymität versteckt sich alles Mögliche. In anderen Rechtskontexten hat man dieses Problem schon längst gelöst. Wenn Sie mit Falschgeld bezahlen, interessiert sich niemand dafür, wer dieses Falschgeld gemacht hat. Sie sind fällig, weil Sie haben damit bezahlt. Sie können eigentlich nichts dafür. Sie könnten argumentieren, ich habe das bekommen, ich habe das nicht gemerkt. Egal. Sie sind die Person, die es benutzt hat und das ist der eigentliche Straftatbestand. Und ähnlich könnte man hier machen, man könnte sagen, egal wer das geschrieben hat, wer die Plattform dafür bietet oder wer den Online-Dienst bietet, um das in Verkehr zu bringen, bis hin zu, wer das Internetcafé betreibt, in dem es möglich war, dass etwa Leute irgendetwas abgerufen, angeguckt haben, die sind fällig. Und das würde zu einer ganz anderen Sorgfaltsebene führen. Man würde es eben nicht mehr einfach so laufen lassen können. Vergleichbar mit einer redaktionellen Betreuung. Sie würden zum Beispiel sehen, in einer normalen Zeitung sind die Leserbriefe auch gerne mal anonym. Aber die Redaktion schaut doch, was ist denn da geschrieben worden, auch wenn es unter einem schützenden falschen Namen passiert.
Herr Hofmann, sehr interessantes Thema. Vielen Dank, dass Sie sich dafür Zeit genommen haben. Es muss sich noch viel entwickeln bei dem Thema, habe ich das Gefühl. Was für Projekte stehen denn bei Ihnen noch an, wo über das Thema oder auch die Digitalisierung gesprochen wird?
An diesem Thema Hate Speech, denke ich, sind wir noch lange nicht am Ende. Da machen wir weiter. Eine größere Sache haben wir zurzeit in der Vorbereitung. Wir werden im kommenden Wintersemester, im Oktober beginnend, immer Montag 16 Uhr, es wird eine neue Ringvorlesung geben und diesmal geht es um das große Thema der Nachhaltigkeit. Also nicht nur im Sinne von Umwelt, sondern auch Wirtschaften. Sind Unternehmensformen so weiter betreibbar? Was ist mit Beschäftigungsgarantien? Wer muss arbeitslos werden? Nachhaltigkeit immer im Winter, montags um 16 Uhr.
Perfekt. Mit diesem Ausblick, liebe Zuschauer, verabschieden wir uns von Ihnen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Mein Project Digital.